Der deutsche Bundeskanzler hat eine politische Forderung. Er spricht sie vor seinen Parteifreunden aus, die jubeln und applaudieren. Wenige Wochen später geht eine prominente Frau an die Öffentlichkeit. Sie beschuldigt ihren Mann schwerster Delikte. Kurz danach reagiert die Politik und kündigt eine Gesetzesinitiative an. Hunderte prominente Frauen solidarisieren sich, die Medien berichten groß und Demonstrationen werden abgehalten. Und spätestens jetzt ist es eine Kampagne für Gesetzesverschärfungen. Das ist der zeitliche Ablauf im Fall Colleen Fernandes. Doch wo geht die Reise hin? Werden jetzt nur Gesetzeslücken geschlossen? Werden Gesetze verschärft oder präzisiert? Oder erleben wir auch eine Kampagne gegen die Anonymität im Internet? Auch dafür gibt es Anzeichen. Denn es war genau diese Forderung, die Bundeskanzler Friedrich Merz am Aschermittwoch aufgestellt hat. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther spricht von einer Notwendigkeit zur Klarnamenpflicht. Das Bundesinnenministerium lässt mitteilen, die Forderung nach einer Klarnamenpflicht ist angesichts zunehmender Hasskriminalität im Internet grundsätzlich nachvollziehbar. Das sind schon drei gewichtige Stimmen. Wir begrüßen dazu Professor Harald Wenes von der Universität Würzburg. Er ist außerdem Sprecher des Arbeitskreises Digitale Souveränität der Gesellschaft für Informatik. Herr Wenes, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die politischen Forderungen nach der Klarnamenpflicht werden mehr. Was bedeutet die Klarnamenpflicht überhaupt?
Ja, ich versuche es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Klarnamenpflicht bedeutet, dass ich im Internet nur noch unter meinem echten, überprüfbaren Namen kommunizieren darf. Sie wird, ist ja gerade angesprochen worden, als Mittel gegen Hass, Desinformation verkauft, aber ist in Wahrheit ein massiver Eingriff in Grundrechte. Und gegen organisierte Kriminalität oder Deepfakes, die jetzt ja gerade die Runde machen aus dem Ausland, ist das Ganze nahezu wirkungslos. Vereinfacht ausgesprochen, wer im Netz seine Meinung sagt, muss dafür mit seinem echten Namen gerade stehen. Klingt eigentlich nach mehr Sicherheit, ist aber wie eine Einbahnstraße und sie kontrolliert nur diejenigen, die sich an die Regeln halten. Diejenigen, die wirklich Schaden anrichten, fahren längst dann auf der Gegenfahrbahn.
Wenn es jetzt aber diese Klarnamen gäbe, wenn Harald Wenes nur noch unter Harald Wenes auftauchen dürfte, und zwar bei TikTok, bei YouTube, bei X, bei allen sozialen Medienplattformen, wäre dann nicht ausgeschlossen, dass Harald Wenes Deepfakes verbreitet und Hasskriminalität verbreitet?
Also der Harald Wenes würde sich das, wenn der Klarname dabei ist, schon sehr überlegen. Und eher nicht machen, weil ja dann diese Verbreitung identifiziert ist. Er hat quasi das Namensschild von mir, ja. Und mit dem Namensschild ist quasi dann auch diese Aussage verknüpft.
Das ist doch genau das Argument für die Klarnamenpflicht.
Täter könnte man leichter identifizieren, das ist richtig. Aber es gibt so professionelle Deepfake-Kampagnen, die aus dem Ausland kommen, die dann über Botnetze laufen, gehackte Accounts. Oder die Täter haben gestohlene Identitäten, also damit wird dann der Schaden angerichtet. Ich würde an der Stelle nichts machen, aber diejenigen, die was machen wollen, kommen halt aus dem Ausland und nutzen dann gestohlene Identitäten und setzen das Ganze um.
Wie sehen Sie denn das Konzept der hinterlegten Identität? Also öffentlich würde ich da mit einem Nutzernamen auftreten, zum Beispiel Benjamin1983, aber die Plattform kennt meinen Namen, meine echte Identität und meine Adresse. Ist das so eine Kompromisslösung?
Also es gibt, muss man sagen, so drei Stufen. Aber die schwache Stufe, da verlangt die Plattform einen echten Namen, prüft aber nicht, das ist eigentlich mehr so Kosmetik. Dann, was Sie gerade angesprochen haben, so eine Identitätsprüfung könnte man bei Ausweis, gibt ja das Videoident. Und ich darf dann Pseudonym benutzen, aber der Staat und natürlich auch die Plattform. Und mit einer US-Plattform über CloudEx weiß das auch Trump und seine Administration. Die wissen, wer ich bin. Und das ist so totale Transparenz in Richtung Big Tech und totale Transparenz in Richtung Regierung. Und dann die Strenge, kann man sagen, mein echter Name ist für alle sichtbar. Das bedeutet aber dann Ende der Anonymität im öffentlichen Raum.
Jetzt ist es aber ja auch schon möglich, Identitäten der Nutzer herauszufinden. Wenn das nicht möglich wäre, hätten wir ja gar nicht diese Hausdurchsuchungen bei Menschen, die von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht haben oder vielleicht auch die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten haben. Aber solche Fälle gibt es ja zuhauf, allein in Deutschland sicherlich hunderte Fälle oder tausende Fälle, wo Politiker das ja auch zur Anzeige gebracht haben. Da findet man die Identität doch auch raus.
Es gibt Möglichkeiten, Identitäten rauszufinden. Im Moment läuft ja gerade auch von der US-Administration eine groß angelegte Aktion. 10 große Unternehmen sind angeschrieben worden, dass sie die Daten an die US-Administration übergeben müssen. die waren so schlau gewesen, dass sie halt mit US-Kommunikationstools gearbeitet haben. Und das sind natürlich dann die Daten hinterlegt. Und die schönen Versprechungen, wenn die Daten hier in Europa sind, auf europäischen Rechenzentren, da sind sie sicher.
Aber mal weg von den Vereinigten Staaten. Ich spreche ja hier von Deutschland. Also wenn ich bei Twitter oder X schreibe, Friedrich Merz ist ein durchgeknallter Pinocchio, Robert Habeck ist ein Schwachkopf und Agnes-Marie Strack-Zimmermann ist eine Kriegstreiberin, dann bekomme ich ja auch Post von der Staatsanwaltschaft. Also wie kommen denn diese Politiker an meinen Namen?
Hinter jedem Account steckt eine Person, dass sie dann irgendwelche juristischen Beschlüsse auf den Weg bringen und dann rausbekommen, welche Person diesen Account betreibt. Das wäre jetzt mal so die einfachste Möglichkeit, die mir jetzt so einfällt.
Kann es sein, dass das über die IP-Adresse läuft? Also wenn ich jetzt von zu Hause aus diese Sachen poste, dann ist meine IP-Adresse hinterlegt. Die liegt dann bei X und die Polizei kann das über den Provider, den ich zu Hause habe, dann rausfinden, wo das herkommt.
Wäre eine Möglichkeit. Manche versuchen das ja dann eventuell aus dem Ausland heraus und haben dann Adressen, die nicht identifizierbar sind. Also wer letztendlich Schaden anrichten will, richtet Schaden an, egal wie streng jetzt deutsche Gesetze sind.
Ich finde die Debatte hochspannend, denn was ich jetzt hier so raushöre ist, dass diese Klarnamenpflicht, egal wie sie gestaltet wird, ein Instrument wäre, um viel von diesen Taten tatsächlich zu bekämpfen. Was nicht bekämpft werden kann, sind ausländische Agenten, Leute, die es umgehen über IP-Adressen, die verschleiert werden, die aus dem Ausland agieren. Aber bei Ihnen klingt das fast so, als wenn es schon das erreichen würde, was man damit erreichen möchte.
Da bin ich wahrscheinlich so ein bisschen missverstanden worden. Also die Klarnamenpflicht trifft am Ende nicht den organisierten Täter, sondern den normalen Bürger. Der wird gläsern, während die Profis längst Wege gefunden haben, um sich dem zu entziehen. Die Fakes sind eigentlich so ein Opferproblem. Klarnamen schützt das Opfer nicht davor, dass es kopiert wird. Sie macht nur denjenigen angreifbar, der sich kritisch äußert.
Da sind wir also bei einer Frage der Meinungsfreiheit. Sie gehen also davon aus, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden würde, wenn die Klarnamen da auch stehen würden?
Absolut. Wir haben einmal einen Verstoß gegen das Prinzip der anonymen Kommunikation. Ist ja vom Bundesverfassungsgericht als schützenswert anerkannt. Das gefährdet Whistleblower, politisch Andersdenkende, auch die Quellen von Journalisten. Dann gibt es noch den sogenannten Chilling-Effekt, dass man sehr vorsichtig ist, überhaupt was zu sagen. So schleichende Selbstzensur, also ein Einschüchterungseffekt. Wer seinen echten Namen sagen muss, überlegt sich das zweimal. Gerade ob er die Fälle, die Sie angesprochen haben, ob ein Politiker da kritisiert, oder sein Arbeitgeber, auch wenn es zu Recht ist, ja, oder eine unpopuläre Meinung vertritt. Und das ist nicht Meinungsfreiheit, das ist eingeschränkte Redefreiheit unter Aufsicht. Und der dritte Punkt, den ich noch sehe, ist die Machtverschiebung. Wir haben die Plattformen wie X, Facebook, TikTok und Co. Die haben dann so eine Verknüpfungsdatenbank. Und wer sagt was, wann, wo, das ist da alles gespeichert, wie so ein elektronisches Gedächtnis. Und das geht natürlich weit über Strafverfolgung hinaus. Also Kontrolle wird vorratsgespeichert, kann man sagen. Und last but not least, wenn wir hier Daten auf diesen Plattformen haben, möchte ich nochmal an den Cloud Act erinnern. US-Administration hat Zugriff drauf, egal wo das Ganze gespeichert wird. Ob das in München, Frankfurt oder Paris geschieht. Und damit hat Trump die Möglichkeit zu erpressen, zu manipulieren und alle Dinge dieser Welt, gerade unter der jetzigen geopolitischen Situation, ist so ein Gesetz gar nicht vorstellbar, aus meiner Sicht.
Ich habe die Worte von Bundeskanzler Friedrich Merz noch im Kopf, weil ich, als er diese Rede gehalten habe, sofort verstanden habe, welche Tragweite das hat. Also ich kann das auch jedem Zuhörer mal empfehlen, sich die Rede rauszusuchen. Die gibt es bei YouTube. Das war am politischen Aschermittwoch. Das war in Trier. Und die Rede ist auch verfügbar. Da sagte er: Ich fordere Klarnamenpflicht, denn ich stehe hier auch mit meinem Klarnamen. Wir Politiker werden immer angefeindet, aber unsere Namen sind bekannt. Ich verlange, dass auch der Name derjenigen bekannt ist, der über uns spricht. Was sagen Sie zu der Argumentation?
Ich glaube, ich habe das ja schon versucht, deutlich zu machen, welche Effekte das hat. Einfach Grundrecht wird damit ausgehebelt. Selbstzensur wird gefördert. Man traut sich nicht mehr, gegen Politiker was zu sagen. Diejenigen, die die Daten haben, haben die Macht und können damit manipulieren. Und diejenigen, die man eigentlich damit erwischen möchte, die greift man nicht. Das ist wie so ein Zugangskontrollsystem, das ich an der Vordertür habe. Wer einen gefälschten Ausweis hat, geht trotzdem rein. Und wer über ausländische Plattformen kommt, braucht erst gar nicht durch die Tür zu gehen. Der kommt von hinten rein. Ja, also mit einem relativ faden Argument versucht man hier, Überwachung zu verstärken.
Das Land, was übrigens am ehesten für Klarnamenpflicht bekannt ist, wo es auch viele Berichte darüber gibt, ist China. Da heißt es bei NTV, anonym etwas zu posten, ist durch die Klarnamenpflicht praktisch unmöglich. Abschließend noch eine Frage an Sie. In der Talkshow Kölner Treff hat Colin Fernandes selber eine Identifikationspflicht gefordert. Wir haben es ja zu Beginn der Sendung auch gehört. Sehen Sie hier eine Kampagne, eine organisierte Kampagne zur Einführung von Klarnamen?
Also das riecht nach organisierter Kampagne, die da gemacht wird. Wenn man jetzt sieht, mit welcher Intensität das entsprechend durch die Medien läuft. Diese Kampagne lenkt von anderen Dingen, die eigentlich wesentlich wichtiger sind, die wir im Moment haben. Ach, es wird dann über eigentlich einen Vorgang berichtet, wo es überhaupt keine Belege für gibt. Das ist ja eine sehr dünne Beweislage bis leere Menge an Beweislage, dass man daraus versucht, ein Gesetz abzuleiten, das hier letztendlich die Bürger kontrolliert zum gläsernen Menschen macht. Das ist eigentlich absolut unverhältnismäßig und vor allen Dingen auch mit welcher Geschwindigkeit hier vorangegangen wird. Wenn man mal guckt, die Benzinpreise gehen durch die Decke und wie lange es dauert, da überhaupt mal hier zu Potte zu kommen. Und bei so einer Geschichte, wo es darum geht, Bürgerrechte einzuschränken, ist man auf einmal so sehr schnell an der Hand und versucht da was relativ rasch unter dem Druck von aufgebrachter Öffentlichkeit auf den Weg zu bringen. Ich würde sagen, man sollte erstmal hier ein halbes Jahr abwarten, gucken, was war da wirklich der Fall. Gibt es einen Beleg? Im Moment ist ja nicht mal ein Beleg da. Und dann kann man hier in Ruhe sich die Sachen nochmal anschauen. Also aus meiner Sicht wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und Anonymität ist kein Schutzschild für Täter, sondern eine Grundbedingung für Freiheit. Ich glaube, das ist doch mal so die Botschaft, die ich noch abschließend hier vermitteln möchte.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat einen Gesetzesentwurf angekündigt, der bald vorliegen soll. Die Klarnamenpflicht hat die SPD-Politikerin bislang aber abgelehnt, und zwar mehrfach. Wie schnell sich so etwas ändern kann, hat aber die Union bewiesen. Zum Jahreswechsel sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Steffen Birger, eine generelle Klarnamenpflicht im Internet halte ich für überzogen. 6 Wochen später forderte dann schon der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz die Klarnamenpflicht. Wir sprachen mit dem Informatiker, Professor Harald Wehnes. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Alles Gute.